Der heutige Predigtext steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und ich in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal den Herrn anrufen. Allmächtiger Gott, und nun bitten wir dich, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde hier bei uns vor Ort in Hannover, alle, die uns jetzt auch an anderer Stelle folgen, mit uns gemeinsam diesen nächsten Abschnitt im Verlauf unserer Predigtreihe studieren wollen. Die Gemeinschaft der Christen wurde seit Beginn ihrer Existenz von ihrer Umwelt immer aufmerksam beobachtet. Was mit den Christen und durch die Christen geschah, konnte die übrige Gesellschaft zu keinem Zeitpunkt kalt lassen. Schon am Pfingsttag, also als die Gemeinde geboren wurde, begann ja der Spott, als man über die leidenschaftlichen Predigten der Apostel lästerte: Sie sind voll süßen Weins. Aber es war nicht nur Verachtung. Sondern seit jeher waren die Reaktionen auf die Gemeinschaft der Christen sehr vielfältig und oftmals ambivalent, also durchwachsen. Das reichte von geheimer Bewunderung bis zu gezielter Verdächtigung. Man staunte einerseits über das soziale Gewissen der Christen und ihre Rücksichtnahme, die man dort doch deutlich beobachtete, und hielt sie im nächsten Moment für Staatsfeinde, weil sie aus demselben Gewissen heraus etwa den Kaiserkult nicht mitmachen konnten. Von Beginn an sahen sich die Christen auch, das wissen wir aus den Quellen, bösen Unterstellungen und wüsten Beschuldigungen ausgesetzt. Zum Beispiel hat man ihnen im Zusammenhang mit dem Abendmahl Kannibalismus unterstellt, weil sie vom Leib des Herrn sprachen. Aber selbst, und das ist interessant, feindlich gesonnenen Staatsfunktionären fiel es schwer, den Christen ethische Verfehlungen nachzuweisen. Zum Beispiel Plinius der Jüngere. Plinius war Anwalt und Senator gegen Ende des 1. Jahrhunderts. Er starb 113 wahrscheinlich. Von Plinius ist ein größeres schriftstellerisches Werk überliefert, vor allem Briefe. Und in dem sogenannten 96. Brief in dieser Sammlung, also der hat viel geschrieben, schreibt Plinius an Kaiser Trajan. Und er berichtet dem Kaiser dort vom Verhören, die er selbst im Umfeld der Christen durchgeführt hatte, zum Teil unter Folter, wie er sogar zugibt. Und Plinius, und das ist interessant, klagt über den Niedergang des heidnischen Götzenkultes. Er klagt wörtlich über die fast verlassenen Tempel. Er klagt über die lange eingestellten feierlichen Opfer, weshalb die Opfertiere kaum noch Käufer fänden, während er unfreiwillig den Erfolg der christlichen Mission eingestehen muss. Er schreibt Folgendes an Trajan. Wörtlich sagt er: Die Sache scheint mir nämlich eine Anfrage wert zu sein, also es besteht Handlungsbedarf, vor allem wegen der großen Zahl der Gefährdeten, also derer, die in der Gefahr stehen, Christen zu werden. Denn viele jeden Alters, jeden Ranges, auch beiderlei Geschlechts, sind der Gefahr ausgesetzt und werden es künftig sein. Nicht nur über die Städte, sondern auch über die Dörfer und das flache Land hat sich diese Seuche des Aberglaubens ausgebreitet, schreibt Plinius. Was machte die Gemeinde so anziehend? Eine starke Anziehungskraft übte sicherlich auch ihre praktizierte Gemeinschaft aus. Tertullian, ein bedeutsamer Kirchenlehrer, der um 200 nach Christus in Nordafrika wirkte, sagt dazu in einem berühmten Zitat in seinem Werk Apologeticum: Die Christen sorgen auch, sagt er, für bejahrte, also altgewordene, bereits arbeitsunfähige Hausgenossen, ebenso für Schiffbrüchige Und wenn welche in den Bergwerken und auf Inseln oder in den Gefängnissen wegen ihres Glaubens von Heimsuchung getroffen werden. Und das falle auch den Heiden auf, selbst wenn sie es bissig kommentierten, so Tertullian. Er schreibt, sogar die Ausübung dieser hohen Art von Liebe drückt uns bei gewissen Leuten einen Makel auf. Siehe, sagen sie, wie sie sich untereinander lieben. Sie selber nämlich hassen sich untereinander. Und sagen sie, wie einer für den anderen zu sterben bereit ist. Sie selber nämlich wären eher bereit, schreibt Tertullian, sich gegenseitig umzubringen. Also diese Gemeinschaft der Christen, daher kommt auch dieses berühmte Zitat, siehe, wie sie sich untereinander lieben. Die Gemeinschaft der Christen wurde immer als etwas Besonderes wahrgenommen in ihrer Umwelt. Was jedoch nicht bedeutete, dass die Gemeinde eine heile Welt darstellte. Ganz im Gegenteil, das war sie nie. Auch das gehörte zur Gemeinde Jesu von Beginn an dazu. Es gab Streit, es gab Konflikte, die zum Teil öffentlich ausgetragen wurden und das nicht nur wegen strittiger Lehrfragen, nicht nur wegen der Auseinandersetzung mit den Irrlehrern, sondern zum Teil auch wegen ganz profaner Themen, wie etwa die Organisation der Speisung der Witwen. Also mitten in dem begeisterten Aufbruch der ersten Missionswelle platzt folgende Frage, Apostelgeschichte 6. Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, also als viele zum Glauben kamen, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen. Warum? Weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Und darüber gab es Zoff. Und bereits ein Kapitel davor, in Apostelgeschichte 5, hat es Ärger gegeben um die Spende eines christlichen Ehepaares. Dieses Ehepaar, Hananias und Sapphira, hatte einen Acker verkauft und völlig freiwillig den gesamten Betrag der Gemeinde als Spende angeboten. Aber dann stellte sich heraus, dass sie gelogen hatten und einen Teil des Geldes unter der Hand doch für sich zurückhalten wollten. Und es bestand schwerwiegender Klärungsbedarf. Und die Apostel haben gesagt, ihr hättet uns doch das ganze Geld gar nicht versprechen müssen. Aber warum habt ihr gelogen? Und selbst unter den Aposteln, unter ihren engsten Mitarbeitern, gab es öffentlich Krach. Zum Beispiel, ob ein gewisser Markus weiterhin in Paulus Missionsteam mitarbeiten sollte, was der Apostel aber kategorisch ausschloss. In Apostelgeschichte 15 lesen wir dazu, und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Und dann waren zwei verschiedene Missionsteams unterwegs. Also all das gab es auch in diesen ersten Jahren. Und denken wir nur nicht, dass nach dieser stürmischen Anfangszeit dann etwas mehr Ruhe einkehrte. Weit gefehlt. Auch in unseren Johannesbriefen zum Ende des Jahrhunderts stoßen wir zum Beispiel auf den Befund, dass der Apostel Johannes namentlich vor einem Christen namens Diotrephes warnte. Er erwähnt es sogar mit Namen. Wir lesen im dritten Johannesbrief ab Vers 9, ich habe der Gemeinde kurz geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, also der so eine gewisse Vorrangstellung anstrebt, nimmt uns nicht auf. Darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, die er tut, denn er macht uns schlecht mit bösen Worten und begnügt sich noch nicht damit. Er selbst nämlich nimmt die Brüder nicht auf und hindert auch die, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Also wir sehen, die Gemeinde war immer umkämpft. Immer umkämpft. Und umso wichtiger ist der nächste Abschnitt unserer Predigtreihe, die uns heute zu den Versen 7 bis 11 in 1. Johannes Kapitel 2 führt. Und ich will sie noch einmal lesen. Meine Lieben, schreibt dort der Apostel, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Im Abschnitt davor hatte Johannes gezeigt, wenn Sie letztes Mal dabei waren oder es im Internet gehört haben, erinnern Sie sich, hatte Johannes gezeigt, dass es zu den Kennzeichen eines echten Christen gehört, dass er seinem Herrn Jesus Christus treu und gehorsam sein will. Das waren die Verse 3 bis 6, wo Johannes schrieb, daran merken wir, dass wir ihn, nämlich Jesus, kennen, also dass wir zu ihm gehören, mit ihm verbunden sind, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, wie er, nämlich Jesus, gewandelt ist. Das war der Abschnitt davor. Und wir hatten letztes Mal gezeigt, keiner kann dadurch Christ werden, dass er die Gebote einhält. Das würde die Gebote total überfordern. Dazu sind die Gebote nicht von Gott gegeben, dass sie uns retten, weil einfach unsere Perfektion dazu bei weitem nicht ausreicht. Nein, keiner kann dadurch Christ werden, dass er die Gebote hält. Aber wenn jemand Christ geworden ist, dann wird es ihm in der Folge ein Anliegen sein, dem Herrn gehorsam zu werden. Trotz aller Fehler und Versäumnisse, die uns immer noch passieren, wie wir alle wissen. Und nachdem Johannes das so grundsätzlich erläutert hat, nimmt er nun im heutigen Predigttext von diesen Geboten ein Gebot besonders heraus. Ein Gebot, das er jetzt nochmal genauer untersuchen will. Auf den ersten Blick ist das etwas verwirrend, weil er dieses Gebot einmal ein neues Gebot, einmal ein altes Gebot nennt. Werden wir gleich sehen. Und es wird sehr schnell deutlich, dass Johannes hier vor allem das Liebesgebot meint. Aber primär nicht im Sinne des Doppelgebotes, so wie Jesus das formuliert hatte, wie wir das in Matthäus 22 lesen, wo Jesus gesagt hat, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinen ganzen Kräften und deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot, aber das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Worten hängt das ganze Gesetz und die Propheten, das Doppelgebot der Liebe. Das spricht Johannes hier nicht primär an, sondern er konzentriert sich auf einen besonderen Aspekt der Nächstenliebe. Und das ist die Liebe zum Glaubensbruder, die Liebe zur Glaubensschwester. Es geht ihm vor allem um die Liebe innerhalb der christlichen Gemeinde, von der Tertullian so eindrücklich geschrieben hat. Und deswegen schreibt er dann in Vers 9, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis, wer aber seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und im zweiten Johannesbrief nimmt er das nochmal auf, in Vers 5, eine ganz ähnliche Formulierung, 2. Johannes Vers 5, da gibt es ja nur ein Kapitel, da sagt er, und nun bitte ich dich, ich schreibe dir kein neues Gebot, sondern das, was wir gehabt haben von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben. Also da geht es um die Liebe innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Diese Liebe hat eine einzigartige Qualität, aber sie wird auch in besonderer Weise attackiert. Sie wird attackiert und unterlaufen von den Gegnern der Gemeinde und natürlich von dem großen Gegner, von dem großen Durcheinanderbringer, der immer wieder es liebt, Zwietracht zu sehen. Und deshalb will der Apostel uns ins Herz schreiben, was an dieser Gemeinschaft der Brüder und Schwestern so besonders ist. Und das finden wir hier in diesen Versen. Was an dieser Gemeinschaft der Brüder und Schwestern so besonders ist. Und ich möchte das in drei Punkten bündeln. Erstens, die Gemeinschaft ist neu. Das ist besonders. Die Gemeinschaft ist neu. Hier in Vers 7 am Anfang taucht zum ersten Mal eine ganz besondere Anrede auf. Johannes sagt wörtlich, meine Lieben. Meine Lieben. Und dann kommt diese Formulierung in diesem ersten Johannesbrief noch 5-mal vor. Meine Lieben, immer wieder. Damit bezeichnet er eine eng verbundene Gemeinschaft. Das ist der Inner Circle. Er geht aus von einer echten persönlichen Verbindung. Meine Lieben, sagt er. Und in Vers 8 zeigt er dann, wie diese neue Gemeinschaft entstanden ist, was gewissermaßen die Initialzündung dafür gegeben hat. Und dann kommt dieser Hammersatz, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Vers 8. Das wahre Licht scheint jetzt. Johannes sagt, da ist etwas aufgestrahlt. In einer Art und Weise, mitten in unserer Wirklichkeit ist etwas aufgestrahlt, was es vorher nicht gegeben hatte. Das wahre Licht scheint jetzt. Die Juden hatten jahrhundertelang die Geschichte unterteilt in das gegenwärtige Zeitalter und das kommende Zeitalter. Und sie sagten, wir leben im gegenwärtigen Zeitalter, aber wenn der Messias kommt, dann kommt das kommende Zeitalter. Und Jesus sagt, es ist da. Es strahlt schon aus. Wir müssen nicht mehr länger warten. Das wahre Licht scheint jetzt schon. Das wahre Licht täuscht uns nicht. Das wahre Licht führt uns nicht hinters Licht. Das wahre Licht führt uns zur Wahrheit. Es scheint jetzt, es ist eine neue Realität angebrochen, die es so vorher nicht gab. Und den Brieflesern war sofort klar, wen Johannes mit diesem wahren Licht meinte, natürlich Jesus. Und viele hatten noch im Ohr aus dem Johannesevangelium, was der Herr Jesus von sich selbst gesagt hat, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, also das wahre Licht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, also wer mir glaubt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird selbst das Licht des Lebens haben. Das wahre Licht scheint jetzt, ich bin das Licht der Welt. Und Johannes hat in seiner Weihnachtsgeschichte in Johannes 1, Vers 5 damals geschrieben in seinem Evangelium, das Licht scheint in der Finsternis. Das ist Weihnachten. Jesus kommt. Das Licht scheint in der Finsternis. Das wahre Licht scheint jetzt. Und da soll sich die Finsternis bitte warm anziehen, denn der geht es jetzt an den Kragen. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt schon. Und wohlgemerkt, und das müssen wir sehr deutlich sehen, realistisch, beide sind noch vorhanden. Beide Verben, sowohl vergehen als auch scheinen, stehen im Plural. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Das ist noch gleichzeitig. Der Vorgang dauert noch an. Die Finsternis vergeht, aber sie ist noch da. Sie ist noch wirksam. Und der griechische Begriff für Finsternis, skotia, taucht dann in Vers 9 bis 11 noch viermal auf. Sie ist noch sehr präsent, diese Finsternis, aber sie hat nicht das Monopol, sondern sie befindet sich auf dem Rückzug. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Beides im Präsens. Und wissen Sie, das hat Plinius gespürt. In seinem Schreiben an Kaiser Trajan, ein unverdächtiger Zeuge. Er hat gespürt, unser Götzenkult hat sein Monopol eingebüßt. Die Tempel leeren sich. Das Opferfleisch verkauft sich nicht mehr so gut. Aber viele Menschen jeden Alters, jeden Ranges, schreibt er, auch beiderlei Geschlecht, sind der Gefahr ausgesetzt und werden es künftig sein, nämlich Christen zu werden. Nicht nur über die Städte, sondern auch über die Dörfer. Und das flache Land hat sich die Seuche dieses Aberglaubens ausgebreitet. Er merkt, das wahre Licht scheint jetzt. Und Johannes hätte dem Plinius geantwortet, mein lieber Plinius, was wunderst du dich? Das wahre Licht scheint jetzt. Das wahre Licht, es bleibt auch nicht bei sich, sondern es zieht mit Macht andere in seinen Schein hinein und reißt sie damit aus der Finsternis heraus. Das ist hier gemeint. Und deswegen sagt Johannes dann in Vers 8, etwas, das wahr ist in ihm und in euch. Das Licht ist real, in ihm, in Jesus und in euch, den Christen. Die neue Wirklichkeit könnt ihr an Jesus mit Augen sehen und an den Evangelienberichten über ihn. Es ist real in ihm, seine vollkommene Liebe, seine vollkommene Macht. Aber es ist real auch in euch. Die Verbindung mit Jesus hat auch in eurem Leben etwas verändert. Deswegen hatte Paulus etwa geschrieben, ist jemand in Christus, gehört jemand zu Jesus, dann ist er eine neue Schöpfung. Es ist noch nicht alles neu, er muss sich noch durch dieses Leben hier durchkämpfen, aber es ist etwas geschehen, es ist real in ihm und in euch. Und das war die triumphierende Gewissheit aller Apostel, nicht nur von Johannes. Es ist wahr in ihm und in euch, in Jesus und in den Christen. Petrus schreibt, 1. Petrus 2, Vers 9, er, Jesus, hat euch berufen von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Es ist wahr in ihm und in euch. Und Paulus schreibt, ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Es ist wahr in ihm und in euch. Früher wart ihr Finsternis, ja, das stimmt. Aber jetzt ist es Licht in dem Herrn. Und wissen Sie, das ist objektiv die größte Veränderung, die ein Mensch im Laufe seines Lebens erfahren kann. Und das gilt auch für jene, deren Biografie vielleicht nicht diesen großen Bruch aufweist. Viele sind ja vielleicht relativ behütet aufgewachsen, gar nicht so ganz arg schräge Wege gegangen. Aber sie haben ohne Jesus gelebt. Es war äußerlich nicht so spektakulär, ihre Gottlosigkeit, aber sie war da. Aber im Herzen ist bei allen, bei denen mit der spektakulären Biografie und bei denen, ich sage mal, mit der konservativ behüteten Biografie, ist dasselbe passiert, die größte Veränderung. Früher, sagt Paulus, und Paulus beschreibt das auch sehr präzise, er sagt nicht, früher wart ihr im Finstern und jetzt seid ihr im Licht, in Epheser 5, Vers 8, sondern er sagt, früher wart ihr Finsternis und jetzt seid ihr Licht. Das ist ein Unterschied. Ihr wart ein Bestandteil der Finsternis, ihr gehörtet dazu. Ihr wart in eurer Natur, in eurem Wesen verdorben, wegen des Sündenfalls. Ihr wart gegen Gott gerichtet, ob es euch bewusst war oder nicht, aber ihr habt so gelebt, als wäre er nicht der Herr. Und deswegen wart ihr natürlich unter seinem Zorn. Ihr wart Kinder der Sünde. Und jetzt seid ihr Licht. Ihr lebt nicht nur unter dem Licht, sondern ihr seid Licht. Ihr seid eine neue Schöpfung. Ihr habt Anteil an Christus. Ihr gehört zu seiner Familie. Eure Sünde ist vergeben. Ihr lebt unter dem Schutzmantel seiner Gnade und Versöhnung. Und wissen Sie, dadurch ist die Gemeinschaft der Christen so einzigartig. Es gab nie vorher etwas Vergleichbares. Die Gemeinschaft ist neu. Daher hat die Gemeinde Jesu diesen besonderen Schmelz des Neuen und auch des Revolutionären im besten Sinne. Weil alle Teilnehmer dieser Gemeinschaft, das macht dieser Vers 8 deutlich, vom Licht entzündet wurden. Wer in Christ ist, wurde von Jesus zum Leben erweckt. Das kann nicht langweilig bleiben. Und dadurch sind alle Christen selber Lichter geworden. Und jetzt brennen wir als seine Gemeinde für Jesus gemeinsam. Das ist diese Gemeinschaft. Wir sind entzündet von Jesus, wir sind selber Lichter geworden und jetzt brennen wir für ihn gemeinsam. Und jetzt verstehen wir noch besser, was Johannes schon in Kapitel 1, Vers 7 meinte, als er sagte, wenn wir im Licht wandeln, das heißt, wenn wir im Licht leben, wenn wir mit Jesus leben, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Niemand anderes legt unsere Hände ineinander. Niemand anderes schließt uns zusammen als Jesus Christus selbst. Niemand sonst. Wir sind kein Verein, wir sind kein Club. Wir kommen nicht dadurch zusammen, dass wir eine gemeinsame Mitgliedschaft im vereinsmäßigen Sinne teilen. Sondern wir sind dadurch zusammen, weil Jesus mit seinen Händen unsere Hände ineinander gelegt hat. Und darum müssen wir vor allen Strategien warnen, die eigenmächtig eine christliche Einheit organisieren wollen und dabei Jesus zwar im Munde führen, aber sein Wort verraten. Und ich betone das deshalb an diesem Wochenende, ganz besonders an diesem Sonntag, weil an diesem Wochenende in der Münchner Olympiahalle eine Konferenz stattfindet, die groß beworben wurde unter dem Motto Unum 24. Also da steckt dieses Eins drin, Unum 24. Die Konferenz geht heute zu Ende. Dort will man sich für die Einheit und die Liebe unter den Christen des Landes einsetzen. Und nach allem, was Johannes schreibt, hätte er vor dieser Konferenz gewarnt. Warum? Weil dort unter anderem Bill Johnson von der Bethel Church auftritt aus Kalifornien. Und von Johnson ist bekannt, dass er über Jesus zum Beispiel behauptet, seine Heilungswunder hier auf der Erde hätte Jesus nicht als Gott vollbracht, sondern nur als Mensch. Und davon will er ableiten, ja, dann haben wir Menschen ja auch noch Hoffnung, auch selber noch Wunder vollbringen zu können. Wie kommt man auf sowas? Ja, wörtlich sagt er in einem seiner Bücher, Zeichen und Wunder verbrachte Jesus als ein Mensch, der mit Gott in der richtigen Beziehung stand, nicht als Gott. Johannes, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wäre im Karree gesprungen bei dieser Aussage. Noch andere Irrlehrer werden dort bei dieser Konferenz gehypt, wie zum Beispiel Johannes Hartel, der die biblische Rechtfertigungslehre ablehnt, oder der katholische Bischof von Dresden meistens, Timmer Evers, der 2020 dadurch einige Bekanntheit erlangte, dass er sich für die Segnung homosexueller Paare ausgesprochen hatte. Und mittendrin ein Vertreter der Akademie für Weltmission aus Korntal, Yasir Erik. Wir können und wir wollen hier nicht über die Motive der genannten urteilen, die Herzen kennt allein der Herr. Das steht uns gar nicht zu. Aber das müssen wir aufgrund unseres Bibeltextes sagen. Das wahre Licht ist allein der Herr Jesus selbst, so wie ihn die Schrift bezeugt. Und an Jesus und an seiner Wahrheit und an seinem Wort vorbei gibt es niemals echte geistliche Gemeinschaft. Es gibt diese Gemeinschaft nicht ohne Jesus, wahrer Gott, wahrer Mensch. Und nochmal, diese Gemeinschaft der Christen ist immer zuerst eine Gemeinschaft mit Jesus. Das ist immer der Anfang. Und ich erinnere nochmal an diesen alten Pastor aus Chicago, von dem wir vor einiger Zeit gehört haben, der dort an diesem Universitätsvortrag teilnahm, den ein bibelkritischer Theologe Paul Tillich hielt, in dem Tillich meinte, nachweisen zu müssen, dass die Auferstehung gar nicht wirklich passiert sei. Und dann hat ihn dieser farbige Pastor hinterher gestellt in der öffentlichen Diskussion und hat dann ganz traurig als Ergebnis gewissermaßen dieser Debatte, in der immer deutlicher wurde, Tillich glaubt nicht, dass Jesus auferstanden ist, hat dann gesagt, du kennst meinen Jesus nicht. Du kennst meinen Jesus nicht, denn würdest du ihn kennen, wüsstest du, dass er alle Macht hat, dass er auferstanden ist. Christen sind Leute, die ihren Jesus kennen. Und darum adressiert uns Johannes hier in Vers 7 als meine Lieben. Das schreibt er doch nicht, um uns so etwas paternalistisch, was Freundliches zu sagen und so ein bisschen wohlmeint auf die Schulter zu klopfen, sondern er schreibt meine Lieben, weil Jesus uns in seinen Inner Circle reingezogen hat, wenn wir Christen sind. Ja, die Gemeinschaft der Christen ist etwas völlig Neues. Sie ist einmalig in der Geschichte. Und darum bekommt die Gemeinschaft der Christen als Ausrüstung für ihren Weg auch von Jesus ein neues Gebot. Und das ist das Zweite. Das Gebot ist neu. Nicht nur die Gemeinschaft ist neu, sondern das Gebot ist neu. Und jetzt kommt das eigentlich komplizierte Kapitel dieser Predigt. Wenn wir das geschafft haben, wird der Schluss wieder leichter. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch auch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Und jetzt fragen wir natürlich sofort, was ist daran neu? Was ist neu an diesem Gebot? Und wieder sorgt Johannes für eine genaue Differenzierung. Und weil Johannes so differenziert ist, müssen wir versuchen, das nachzuvollziehen. Das ist die Aufgabe unseres Bibelstudiums, dass wir nicht über diese feinen Differenzierungen des Apostels einfach drüber wegwalzen. Also, was ist neu? Eigentlich, sagt Johannes, ist es ein altes Gebot, was ich euch schreibe. Das ist Vers 7. Ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot. Und dann erklärt Johannes, was er mit alt meint, wann sie das zum ersten Mal gehört hatten. Nämlich, dass ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Das ist der Zeitpunkt ihrer Bekehrung. Von dem spricht Johannes hier. Damals, als sie Jesus zum ersten Mal begegnet sind, damals habt ihr das gehört, als ihr Christen geworden seid. Für Johannes selbst liegt das schon mehr als 60 Jahre zurück. Er hat es noch von Jesus persönlich gehört. Und viele der Gemeindeglieder dort in der Region Ephesus waren Jesus nicht mehr persönlich begegnet, sondern sie waren ganz ähnlich wie wir auch durch das Zeugnis der Apostel zu Jesus gekommen. Aber dadurch waren sie, wie wir auch ein echter Teil dieser neuen Gemeinschaft geworden. Auch sie gehörten zu denen, die Johannes bezeichnete mit meine Lieben. Das hatte er in Kapitel 1, Vers 3 gesagt, wie das zustande gekommen ist. Sie, die Zeugen, haben den Anfang gemacht. Mit dem, was sie von Jesus selbst bekommen hatten, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, die ihr Jesus nicht mehr gesehen und gehört habt, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. So sind auch wir da reingekommen und jetzt sind wir meine Lieben. Und er sagt, in der Substanz war das für euch ein altes Gebot. So steht es ja auch in Johannes 2, Vers 5. Ich schreibe dir kein neues Gebot, sondern das, was wir gehabt haben von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben. Und mit diesem alten Gebot konnte Johannes die gesamte Wahrheit über Jesu Person und Jesu Lehre zusammenfassen. Das ist interessant. In 1. Johannes 3, 23 sagt er, das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Also die gesamte Wahrheit über Jesus, über seinen Namen, über seine Gottheit, über seine Person und seine Aufforderung, uns zu lieben. Und dann konnte Gebot die ethische Unterweisung bezeichnen, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, zum Beispiel in der Bergpredigt. Das gehört auch zu dem alten Gebot, wie wir als seine Nachfolger leben sollen, wie wir mit Wahrheit umgehen sollen, mit Sexualität, mit unserem Zorn, mit unserem Geld, mit unseren Blicken. Ethische Unterweisung. Und wir sagten ja letzten Sonntag, es ist das Kennzeichen jedes Jüngers, wir wollen Jesus gehorchen, wir wollen seinem Gebot treu sein, wir wollen ihm immer ähnlicher werden und wissen doch, wie dringend wir immer wieder seine Vergebung brauchen. So, und dann hat Jesus dieses alte Gebot nochmal zusammengefasst. Er hat es nochmal, wenn Sie so wollen, komprimiert in dem sogenannten Doppelgebot der Liebe in Matthäus 22. Da hat er gesagt, du sollst Gott lieben, deinen Herrn von ganzem Herzen, das war ein Zitat aus 5. Mose 6. Und dann hat er gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das war ein Zitat aus 3. Mose 19. Und die Liebe zu Gott bedeutet, dass du die erste Tafel der 10 Gebote ernst nimmst und erfüllen willst, seinen Namen nicht missbrauchen, keine anderen Götter haben, um seinetwillen den Feiertag ehren. Und die Liebe zum Nächsten bedeutet, dass du die zweite Tafel der Gebote gerne halten willst, dass du keinen umbringen willst, dass du nicht Ehe brechen willst, dass du nicht lügen willst, dass du nicht stehlen willst, dass du nicht neidisch sein wirst. Liebe zu Gott, erste Tafel, Liebe zum Nächsten, zweite Tafel, beides Zitate aus dem Alten Testament, das ist das alte Gebot. Und darum konnte Augustin, der Kirchenvater, sagen, liebe und dann tu, was du willst. Liebe, denn wenn du Gott liebst, wird es dir ein inneres Anliegen sein, die erste Tafel zu halten. Und deswegen, wenn du Gott liebst, tu, was du willst, dann hältst du die erste Tafel. Und wenn du wirklich deinen Nächsten liebst, dann wird es dir ein Anliegen sein, das zu tun, was die zweite Tafel sagt. Und darum liebe und dann tu, was du willst zu deinem Nächsten und dann wirst du nicht töten, wirst ihn nicht belügen, wirst ihn nicht beneiden und so weiter. Liebe und dann tu, was du willst. Das ist das alte Gebot. Und jetzt kommt's. Aber wir, seitdem das neue Licht hereingebrochen ist, sagt Johannes, sind in der privilegierten Situation, dass wir dieses alte Gebot aus der Hand von Jesus empfangen. Und darum war dieses alte Gebot schon damals, als wir zum Glauben kamen, vor 60 Jahren, zugleich ein neues Gebot. Johannes würde sagen, Jesus hat das doch damals schon gesagt. Kurz vor der Kreuzigung, wisst ihr noch, als er uns die Füße gewaschen hat. Als er diesen Liebesdienst eines Knechtes getan hat, von dem ich euch in meinem Evangelium in Kapitel 13 berichtet habe. Schon damals hat Jesus sein Gebot an uns als was bezeichnet? Als neues Gebot. Da hat er gesagt, ihr sollt einander so tun, wie ich auch euch getan habe. Und dann sagt Jesus in Johannes 13, Vers 34, wir haben das ja in der Lesung schon gehört, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Das ist jetzt plötzlich ein neues Gebot. Das muss man erstmal auf die Reihe kriegen. Also dieses Gebot ist alt, weil ich es mit den anderen Aposteln schon vor 60 Jahren gehört habe, sagt Johannes. Dieses Gebot ist alt, wenn Sie so wollen, weil darin die Substanz des Alten Testamentes steckt. Es ist alt, weil vor 60 Jahren, es ist alt, weil die Substanz des Alten Testamentes, aber dieses Gebot ist zugleich auch neu, weil wir es aus Jesu Händen empfangen und weil Jesus das alt-alte Gebot für unser neues Zeitalter aktualisiert hat. Das wahre Licht scheint jetzt. Und das wahre Licht stellt auch das alte Gebot in ein neues Licht, sodass es jetzt das neue Gebot ist. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, die wird Ihnen auf den Nägeln brennen. Ja, worin besteht denn dann nun das Neue dieses neuen Gebotes? Warum ist dieses Gebot aus dem Munde Jesu, wenn da so viel Altes Testament mit dabei ist, warum ist es das neue Gebot? Und ich will Ihnen ein paar Aspekte zeigen, worin das Neue steckt. Dieses neue Gebot hat eine neue Feinjustierung, sage ich mal. Im Neuen Testament zum Beispiel kommt das Sabbatgebot nicht mehr vor. Es ist wichtig, dass die Gemeinde regelmäßig zusammenkommt zur Versammlung, das sagt die Bibel, aber sie ist nicht mehr an das Sabbatgebot gebunden, weil der mit dem alten Bund sehr stark verflochten ist. Und deswegen, die Gemeinde feiert welchen Tag in der Regel? Den Auferstehungstag. Deswegen kommen wir hier am Sonntag zusammen und nicht am Samstag. Und Paulus hat es ausdrücklich nochmal bekräftigt in Kolosser 2, Vers 16 zum Beispiel. Da sagt er, Kolosser 2, Vers 16, lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen bestimmten Feiertagen, Neumonden oder Sabbaten. Feinjustierung. Jetzt Sonntag. Oder wir können auch an jedem anderen Tag zusammenkommen. Aber wichtig ist, dass wir als Gemeinde zusammenkommen. Und der Sonntag ist der herausragende Tag wegen der Auferstehung. Feinjustierung. Feinjustierung im Neuen Gebot, im Neuen Testament gibt es auch keinen Scheidebrief mehr, mit dem man eine Ehe unter bestimmten Umständen guten Gewissens auflösen darf. Im Alten Testament war das möglich. 5. Mose 24. Im Neuen Testament nicht mehr. Im Licht des Neuen Testaments gilt für Christen die ursprüngliche Schöpfungsordnung, bis dass der Tod euch scheide. Matthäus 19. Eine neue Feinjustierung. Das neue Gebot hat auch eine neue Reichweite. Und das gilt insbesondere für das Liebesgebot. Überlegen Sie mal, Jesus hat es in der Bergpredigt auf die Feinde ausgedehnt. Er hat gesagt, liebt eure Feinde. Krass. Und Jesus hat den, wenn ich das so sagen darf, den Begriff des Nächsten nochmal sehr anspruchsvoll erweitert. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da hat er gesagt, wer ist dein Nächster? Dein Nächster ist jeder, der deiner Hilfe und deines Mitleids bedarf. Das neue Gebot hat eine neue Reichweite. Tja, und das neue Gebot erreicht uns durch ein neues Vorbild, weil ja nur Jesus in vollkommener Weise dieses Gebot für uns erfüllt hat. Auch das ist neu. Wir bekommen das neue Gebot aus der Hand eines, der es vollkommen erfüllt hat, nicht? Johannes 13, Vers 5, ein neues Gebot habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich getan habe, auch wenn wir wissen, dass wir immer dahinter zurückbleiben. Oder denken Sie an diese Aufforderung des Herrn Jesus in Matthäus 11, wo er sagt, Vers 29, nehmet auf euch, mein Joch kommt und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Keiner war so sanftmütig, so von Herzen demütig wie der Herr Jesus. Keiner hat sich so abschlachten lassen für uns wie er. Können Sie in Jesaja 53 schon mal nachlesen. Und deswegen war Paulus überwältigt, als er sagt, ein jeder von euch sei gesinnt, wie Christus es auch war. Der, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an und erniedrigte sich für uns bis zum Kreuz. Das neue Gebot erreicht uns durch ein neues, herrliches Vorbild, Jesus. Und das neue Gebot zehrt von einer neuen Lichtquelle. Das wahre Licht scheint jetzt. Schauen Sie, und wer Jesus nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben, Johannes 8. Und das hat Jesus uns versprochen, dass er von jetzt an, sobald wir zu ihm gehören, beständig Einfluss auf unser Leben nehmen wird. Und darum hat das neue Gebot auch eine ganz andere Kraft. Jesus ist jetzt das Licht, das durch unser Leben hindurchstrahlt. Wir stellen uns zwar manchmal noch ganz schön ungeschickt und dreist dazwischen, aber Jesus setzt sich durch. Und wo das Licht von Jesus reinstrahlt, da strahlt es auch wieder raus. In dem Sinne ist ein Christ wie ein Prisma, könnte man sagen, so eine Art Spiegel. Und wenn die Lichtstrahlen an einer Seite des Prismas eintreten, dann werden sie gebrochen, gewissermaßen abgelenkt und in verschiedene Spektralfarben zerlegt. Und dabei entstehen ganz herrliche Effekte. Und so ein Prisma will Jesus aus uns machen, dass sein Licht in uns reinscheint. Wer in mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und wenn sein Licht bei uns eintritt und wenn sein Einfluss auf unser Leben immer stärker wird, dadurch, dass wir sein Wort studieren, dass wir zu ihm beten, dass wir mit seiner Gemeinde leben, dass wir mit ihm rechnen und ihn lieb haben, dann sollen durch unser Leben hindurch die vielen Farben des Gehorsams sichtbar werden, die Jesus bei uns hervorruft. Dann werden wir sowas wie ein Prisma, dass wir mit Freude und mit Hingabe sein neues Gebot anwenden und befolgen, trotz aller Fehler, die wir dabei uns leider noch leisten. Das ist die Freude, verstehen Sie? Das ist die Freude, die von diesem neuen Gebot ausgeht. Es bringt eine neue Feinjustierung, es bringt eine neue Reichweite, es bringt ein neues Vorbild und es zehrt von einer neuen Lichtquelle, weil Jesus selbst das Licht ist. Und ein letzter Aspekt noch, dieses neue Gebot legt uns auch eine neue Priorität aufs Herz. Und das hat der Herr Jesus mit der Gründung seiner Gemeinde gebracht. Und diese neue Priorität bedeutet, dass wir als Christen eine ganz besondere Verantwortung für unsere Glaubensbrüder und für unsere Glaubensschwestern haben. Das ist ja das Kernthema hier, Vers 10. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und bleiben, hatten wir letztes Mal schon gesagt, ist im Johannesevangelium und in den Johannesbriefen das Nachfolgewort. Bleiben, bei Jesus bleiben, mit Jesus leben, mit Jesus gehen, ihm wirklich nachfolgen. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt stur in der Spur und der lässt sich nicht ablenken. Das heißt Nachfolge. Und Johannes betont hier in diesem Vers 10 nochmal diese besondere Verantwortung, die wir als Christen füreinander haben. Es ist nicht die einzige besondere Verantwortung. Wir haben, wenn wir verheiratet sind, auch eine besondere Verantwortung als Ehemann für unsere Ehefrauen. Das ist eine ganz zentrale Verantwortung, die wir genauso ernst nehmen müssen. Wir haben, wenn wir Kinder haben, eine besondere Verantwortung als Eltern für unsere Kinder, der können wir uns nicht entziehen. Aber wir haben eben, wenn wir Christen sind und zur Gemeinde Jesu gehören, auch diese besondere Verantwortung für unsere Mitchristen. Und das hat Paulus genauso gesagt. Paulus sagt in Galater 6, Vers 10, tut Gutes jedermann, aber sie wissen, wie es weitergeht. Zuallermeist aber an des Glaubens Genossen. Jedermann, aber zuallermeist, Priorität, Glaubensgenossen. Und natürlich ist davon unbenommen unsere Verantwortung für die Familie, unsere Verantwortung für die Ehe, aber dann für das Glaubensgenossen. Und so spannend, Johannes fügt hier noch etwas hinzu in unserem Vers, worin sich unsere Liebe zu den Glaubensgeschwistern bewähren soll. Es geht nicht nur darum, dass wir ihnen Gutes tun, das sowieso, sondern auch, es geht auch darum, dass wir ihre geistliche Situation im Auge behalten, dass wir sensibel dafür werden, was unsere Glaubensgeschwister etwa zum Sündigen verleiten könnte, dass wir nicht etwas fördern, was ihnen das Sündigen leichter machen könnte. Denn Johannes schreibt hier ganz klar zu dieser Verantwortung an den Glaubensgeschwistern, Vers 10, wer seinen Bruder liebt, und Sie wissen, das ist immer generisches Maskulinum, da sind die Schwestern immer genauso mit drin, der bleibt im Licht, und jetzt kommt's, und durch ihn kommt niemand zu Fall. Das überliest man leicht. Das heißt, er wird wörtlich niemanden zum Skandalon. Er versucht, seinen Mitchristen nicht zum Stein des Anstoßes zu werden. Wodurch könnte das geschehen? Dadurch, dass er sie provoziert vielleicht. Oder dadurch, dass er ihr Gewissen überfordert, dass er sie dazu treibt, etwas zu tun, wofür sie im Gewissen noch nicht bereit sind. Und ihr Gewissen dann abstumpft. Oder er verleitet seine Mitchristen zum Sündigen dadurch, dass er ihnen ein mieses Vorbild gibt. Und Johannes sagt, nicht zum Sündigen verleiten. Das gehört zur Bruderliebe dazu. Ermutige deinen Glaubensbruder zum Gehorsam. Behafte ihn auch. Lass ihn nicht so schnell laufen. Und verleite ihn nicht zum Sündigen. Ich versuche ein Zwischenfazit. Das ist also das neue Gebot, mit dem der Herr Jesus seine Gemeinde zusammenschmiedet, mit dem er uns für unseren Pilgerweg ausrüstet. Es ist zugleich alt, weil es auf der Grundlage des Alten Testaments aufbaut, wo Gott uns seine Schöpfungsordnung offenbart hat. Zum Beispiel in diesen 10 Geboten mit der Tafel der Gottesliebe und der Nächstenliebe. Es war für Johannes, als er den Brief schrieb, insofern alt, als Johannes das etwa Jahrzehnte vorher von Jesus selbst erfahren hatte. Auch in dem Sinne alt. Aber schon damals, als Johannes das zum ersten Mal hörte, hatte Jesus seine eigenen Worte auch als neues Gebot bezeichnet. Weil seit Jesus gekommen ist, seitdem er dann noch am Kreuz starb, durch die Macht der Auferstehung den Tod überwunden hat, jetzt scheint das wahre Licht. Und dieses wahre Licht, das jetzt scheint, taucht auch für uns das Gebot nochmal in ein viel helleres Licht. Und so bekommt das neue Gebot eine neue Feinjustierung, eine neue Reichweite, besonders das Liebesgebot. Und der Nächste rückt uns noch ein Stückchen näher. Und so erreicht uns dieses neue Gebot durch ein neues Vorbild, weil nie zuvor jemand so vollkommen geliebt hat wie Jesus. Und trotzdem müssen wir angesichts unserer Erbärmlichkeit nicht aufgeben, denn dieses neue Gebot zehrt von einer neuen Lichtquelle, durch die Jesus uns täglich stärken will, durch seine persönliche Nähe, damit wir immer mehr lernen, ihm zu gehorchen. Und wenn er uns unsere Schuld vergibt, werden auch wieder neue Kräfte frei zum Gehorsam. Und schließlich, dieses neue Gebot legt uns eine neue Priorität aufs Herz, die der Jesus mit der Gründung seiner geliebten Gemeinde festgelegt hat. Dass wir als Christen eine ganz besondere Verantwortung tragen für unsere Glaubensbrüder und für unsere Glaubensschwestern. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und schließlich beendet Johannes diesen Abschnitt dann mit einer schroffen Gegenüberstellung. Und damit gewährt er uns einen dritten Einblick in die Situation der Gemeinde Jesu. Wir hatten gesehen, erstens, die Gemeinschaft ist neu, die Jesus da in seinem Licht sammelt. Wir hatten zweitens gesehen, das Gebot ist neu, mit dem der Herr Jesus uns zur gegenseitigen Liebe anleitet. Und jetzt drittens, der Gegensatz ist neu, mit dem Jesus christliche Liebe gegen Hass abgrenzt. Das sind die letzten Verse. Der Gegensatz ist neu. Das ist nie vorher so drastisch gegeneinander gestellt worden, mit dem Christus christliche Liebe gegen Hass abgrenzt. Und das ist hier unheimlich ernst. Also, Sie wissen ja, in der aktuellen politischen Diskussion wird der Begriff des Hasses ja oft missbraucht und verharmlost, einfach um eine unliebsame Meinung auszugrenzen. Ja? Und dann kann es Ihnen leicht passieren, wenn Sie etwas sagen, was der Innenministerin nicht gefällt, dann sagen Sie, das ist Hass und Hetze. Das ist eine schreckliche Verharmlosung des Hassbegriffs. Hier bei Johannes ist es sehr ernst gemeint. Vers 9. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Und wir erinnern uns vielleicht noch an Vers 4 vom letzten Mal. Genauso macht Johannes das hier. Er zitiert eine falsche Behauptung und entlarvt diese falsche Behauptung umgehend als unwahr. In Vers 4 hatte er gesagt, wer sagt, ich kenne ihn, also ich gehöre zu Jesus und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Und jetzt sagt er, wer sagt, er sei im Licht, anderer Ausdruck dafür, dass er zu Jesus gehört und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wie müssen wir uns das vorstellen? Da behauptet einer, ich bin im Licht. Ich gehöre zu Jesus, ich folge ihm nach, ich bin wirklich bekehrt. Ich bin ein echtes Glied der Gemeinde. Aber gleichzeitig, sagt Johannes, hasst er seinen Bruder. Also er hasst jemanden, den er für seinen Glaubensbruder hält oder als dessen Glaubensbruder er sich ausgibt. Und Johannes sagt, dieser Mensch lebt noch nicht im Licht. Das kann nicht sein. Er hat noch nicht bei Jesus die Vergebung seiner Sünden erfleht. Er ist gar nicht wirklich ein Teil der Gemeinde Jesu, auch wenn er äußerlich nominell dazugehören sollte. Hat vielleicht eine Mitgliedskarte unterschrieben. Johannes macht hier deutlich in diesem Vers, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis, dass das kein wirklicher Glaubensbruder ist. Man müsste das eigentlich in Anführungsstrichen schreiben, auch wenn er dieselben frommen Worte benutzt, auch wenn er die anderen vielleicht sogar als Bruder oder als Schwester anredet. Und Johannes sagt, ein solcher Mensch ist immer noch in der Finsternis. Und in Vers 11 wird der Begriff Finsternis noch dreimal wiederholt, um jedes Missverständnis auszuschließen. So krass und so drastisch hatte das vorher noch keiner gesagt. Der Gegensatz ist neu, mit dem Jesus Liebe gegen Hass abgrenzt. Und wohlgemerkt, das müssen wir sehr klar unterscheiden, Johannes spricht hier nicht von den Sünden der echten Christen in einer Gemeinde, die gibt's ja auch noch. Sonst müssten die Apostel sich in ihren Briefen ja nicht ständig damit auseinandersetzen. Natürlich gibt es auch von echten Christen, von uns, von mir, Sünden, leider. Und auch Johannes warnt ja im dritten Johannesbrief vor diesem Diotrephes, also der in einer bestimmten Gemeinde seine eigene Machtposition aufbauen wollte. Wahrscheinlich war dieser Diotrephes getrieben von Ehrsucht, Geltungssucht, von Stolz. Der unter ihnen der Erste sein will, schreibt er, und darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, er macht uns schlecht mit bösen Worten und so weiter und so weiter. Johannes beschreibt das ganz klar, aber er schreibt nicht, dass dieser Diotrephes kein Christ ist, mit keiner Silbe. Das ist interessant und trotzdem muss man ihn zur Rechenschaft rufen. Aber die Hasser hier in unserem Text, in Vers 9 und Vers 11, die gehören zu einer anderen Kategorie. Und das ist wirklich erschütternd, wie Johannes das beschreibt. Auch in Vers 11, wer seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Und Finsternis, ich sage es nochmal, meint eindeutig, der ist kein wirklicher Christ, sondern er befindet sich im Machtbereich des Teufels, genauso wie der Scheinchrist von Vers 4. Und Johannes sagt, so ein Mensch, der kann Gott nicht lieben, auch wenn er es noch so lautstark behauptet. 1. Johannes 4, Vers 20 fügt er das nochmal hinzu. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Und im Kapitel davor, 1. Johannes 3, Vers 15, beschreibt Johannes die Konsequenz. Da sagt er, 1. Johannes 3, Vers 15, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und er fügt hinzu, und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Also der kann sich, wenn sich nichts ändert, schon mal auf die Hölle vorbereiten, gewissermaßen, wenn er in diesem Zustand stirbt. Und die anderen Apostel haben das genauso schwarz-weiß verkündet wie Johannes. Sie haben immer wieder gesagt, ein echter Christ befindet sich nicht in einer Grauzone, sondern er ist entweder im Licht oder in der Finsternis. Nicht nur Johannes, auch Petrus hat das gesagt. Petrus hat gesagt, Christus hat euch berufen, das heißt, er hat euch herausgerufen von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Entweder oder. Und ich erinnere nochmal an Paulus, Epheser 5, Vers 8, wo Paulus sagt, ihr wart früher Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn durch eure Verbindung mit Jesus. Wieder genau das Gleiche. Es gibt ein früher Finsternis und ein jetzt Licht und dazwischen seid ihr Christ geworden. Epheser 5, Vers 8. Und Sie sehen, dass Paulus hier eine scharfe Trennlinie zieht. Wohlgemerkt, nicht jeder Christ kann den Zeitpunkt sagen, wann er diese Trennlinie überschritten hat. Nicht jeder Christ kann sagen, am 22.03.2010 habe ich diese Linie überschritten. Viele Christen können das nicht sagen. Ich könnte es für mich auch nicht sagen. Aber ein Christ weiß, dass er diese Linie überschritten hat. Nicht jeder Ehemann kann sagen, wann er geheiratet hat, aber jeder Ehemann kann sagen, dass er geheiratet hat. Und bei manchem geschah dieses Christwerden von einem Moment auf den anderen, so als habe jemand plötzlich das elektrische Licht eingeschaltet und plötzlich wurde ihm alles klar. Wenn ich jetzt abtreten würde, ich wäre verloren mit meiner Schuld. Ich hätte keine Chance. Ich brauche Jesus. Aber er hat das damals am Kreuz auch für mich getan. Er ist für mich gestorben. Er hat für meine Schuld die Zeche gezahlt. Oh, Jesus, rette mich. Als ob plötzlich elektrisches Licht eingeschaltet wird und ein Mensch erkennt, dass er Jesus braucht und ohne ihn verloren ist. Und bei anderen hat das einiger Zeit gedauert, so wie es in der Natur ja so allmählich hell wird. Es gibt auch solche Bekehrungsgeschichten, wo jemand tastend Schritt für Schritt immer deutlicher erkennt, wie verloren er wäre ohne Jesus. Aber das Ergebnis ist am Ende immer dasselbe. Am Ende gibt es nur diesen absoluten Gegensatz. Entweder bist du Licht oder du bist Finsternis. Entweder du bist Christ oder du bist nicht Christ. Der Herr sieht dein Herz. Und die Hasser konnten nur hassen, weil sie noch in der Finsternis waren. Und Sie müssen wissen, hassen, das steht hier, wie gesagt, im Präsens und es meint eine beständige Grundhaltung. Hassen bedeutet nicht, dass jemand mal aus der Haut fährt oder mal losschimpft oder so oder mal ein böses Wort sagt, sondern das ist mehr hier, diese beständige Grundhaltung, dass jemand einen tiefen inneren Groll hat, der sich gezielt gegen einzelne Leute richtet. In einem Wörterbuch wird es definiert als eine dauerhafte, feindselige Gemütsbewegung. Adolf Schlatter, der Neutestamentler, hat in seinem Kommentar zum ersten Johannesbrief das Wesen dieses Hasses drastisch beschrieben. Er hat gesagt, es ist das Verlangen, den anderen zu schädigen und zu verderben, ihm Übles wünschen, Böses gönnen und Böses bereiten. Und wahrscheinlich hat Johannes hier die Irrlehrer im Blick, die nach außen hin große religiöse Sprüche machten von ihrer geistlichen Erkenntnis, aber die in ihrem Inneren von Christus tief geschieden waren. Und deswegen in der Finsternis. Und so schreibt das Schlatter auch. Er sagt, man kann nur im Finstern hassen. Nur dann, wenn man Gott vergessen und verleugnet hat, Christus verachtet, sein Wort verworfen und seinen Wandel sich aus dem Sinn geschlagen. Nur dann, wenn unser Auge nichts sieht als uns selbst, unsere Ehre und unsere Lust. Nur dann, wenn wir auch für uns selber völlig verwirrt sind über das, was uns dient und beseligt und ehrt. Wenn wir unsere Lust in dem suchen, was uns verdirbt und unsere Ehre in dem, was uns schändet. Und unser Leben in dem, was uns um dasselbe bringt. Hass, Zerstörung. Und wir fragen uns, warum beschreibt Johannes das so ausführlich? Die Antwort ist wahrscheinlich, weil es so war dort in Ephesus. Und weil Johannes die Christen davor warnen wollte. Sie sollten das nicht einfach laufen lassen. Sie sollten das nicht beschönigen. Sie sollten nicht sagen, ach, bei uns kann es sowas nicht geben. Deswegen schreibt er das, weil es so war. Sie sollen beten, sie sollen reden mit den Leuten. Und sie sollen sich selbst in der Art ihres Umgangs nicht von den Irrlehrern anstecken lassen. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Vers 10. Sie lebten ja im Licht. Sie waren ja Christen, sie gehörten ja zu Jesus und deshalb konnten sie nicht selbst zu Hassern werden. Diese Gefahr bestand nicht. Sie gehörten ja echt zu Jesus. Sie konnten nicht mehr in diesem radikalen Sinne Hasser werden. Aber sie konnten sich möglicherweise zurückziehen oder sie konnten sich entmutigen lassen oder sie konnten vielleicht im Stillen die Faust ballen, aber nichts sagen und nur im Stillen grollen. Und dem tritt Johannes mit diesen Versen entgegen. Und er macht das nicht, um die Gläubigen emotional anzustacheln, sondern er macht das, um ihnen die Situation zu erklären. Und zu dieser Erklärung gehört auch die Erkenntnis, dass die Hasser in ihrem Hass wie eingeschlossen waren. In Vers 11 steht am Ende, die Finsternis hat ihre Augen blind gemacht. Wie ein Stier in der Arena, der schon verwundet ist, und vor lauter Blut nur noch taumelt und gar nicht mehr weiß, was er tut. Und darum waren sie wie Getriebene in ihrem Hass. Noch einmal Schlatter. Den der Hass treibt, hat sich inwendig vom Licht abgesperrt. Und doch kann er sich bei den starken Trieben, die ihn bewegen, nicht stillehalten, sondern fährt los auf sein Ziel. Er sieht aber nicht, was er anrichtet und was er sich selbst bereitet. Und wie töricht alle seine Rechnungen sind. Nur ein Wunder. Nur Gott selbst konnte sie aus dieser Finsternis rausretten. So wie das Gott ja auch bei den anderen geschenkt hatten, die jetzt im Licht lebten. Die waren ja früher auch in der Finsternis. Die mögen nicht alle solche Hasser gewesen sein, aber verloren in der Finsternis waren sie in ihrer Sünde auch, auch wenn die Sünden vielleicht nicht so aufgefallen sind. Und schauen Sie, das ist der Hoffnungsfunke in Vers 9. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Da steht eigentlich wörtlich im Griechischen, der ist bis jetzt in der Finsternis. Aber darin steckt die Hoffnung, möge er doch rauskommen. Und vielleicht erhofft sich Johannes von diesem Brief ja auch, dass einige der Hasser ihn ebenfalls lesen und über der Lektüre dieses Briefes so erschrecken, dass sie anfangen, nach Rettung zu schreien. Wir versuchen ein Fazit. In diesen Versen beschreibt der Apostel Johannes mit großer Sensibilität, sehr, sehr einfühlsam, diese unheimliche Spannung, in der die Gemeinde Jesu lebt und bestehen muss, bis unser Herr wiederkommt. Diese unheimliche Spannung, in der auch wir als bekennende evangelische Gemeinde Hannover leben müssen und leben werden, bis der Herr wiederkommt. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt, Vers 8. Beides im Präsens. Die Finsternis ist im Vergehen und das wahre Licht beginnt zu scheinen. Aber beides noch nebeneinander. Und damit wir darin bestehen, hat der Herr Jesus für klare Verhältnisse gesorgt. Erstens hat er gesagt, die Gemeinschaft ist neu. Das wahre Licht scheint jetzt. Jesus hat uns da reingezogen. Und er hat zweitens gezeigt, das Gebot ist neu. Das Gebot ist von Jesus genau für unsere Situation zugespitzt, um uns die Kraft und die Orientierung zu geben, Bruderliebe zu leben. Und er hat gezeigt, drittens, der Gegensatz ist neu. In dieser Klarheit, wie ihn der Apostel hier beschreibt, Licht gegen Finsternis, Liebe gegen Hass. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Und mitten hinein in diese Spannung hat der Herr uns berufen. Er hat uns berufen, dass wir uns nicht wegducken. Er hat uns berufen, dass wir nicht verstummen, sondern dass wir als seine Gemeinde fest zusammenstehen. Dazu hat er uns berufen. Trotz aller Fehler und Mängel, für die auch wir immer noch Vergebung brauchen, ja. Aber dazu hat er uns berufen, dass wir zusammenstehen als seine Gemeinde und dass wir diese gottlose Welt um uns herum nicht abschreiben, dass wir sie nicht verachten, dass wir diese Welt schon gar nicht hassen, sondern dass wir ihr mutig mit der offensiven Botschaft entgegentreten, dass Gottes Licht allemal stärker ist als ihre Finsternis. Und wenn Gott uns Gnade gibt, dann wird er es immer wieder geschehen lassen, dass auch die größten Hasser erfasst werden von Gottes umwandelnder Heiligkeit und von Gottes umwandelnder Liebe, so wie es jener große Hasser des ersten Jahrhunderts erfahren hat. Jener große Hasser, von dem die Apostelgeschichte sagt, er schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Es gab wenige, die größere Hasser waren als der Apostel Paulus. Das war Hass vom Finstersten, Hass, der zum Mord getrieben hat. Aber Jesus ist ihm in den Weg getreten. Und Jesus hat ihn überführt. Und Jesus hat ihn vom Pferd geschmissen und hat ihm gesagt, du brauchst Vergebung. Und es gibt nur einen, der dich retten kann. Und Paulus ist zusammengebrochen und hat alles zugegeben und wurde gerettet. Und seitdem sind dem Paulus viele andere gefolgt, denen Gottes Erbarmen einfach zu stark wurde. Und so schließe ich mit dem berühmten Beispiel von Sergei Kurdakow. Seines Zeichens war er kommunistischer Jugendführer in der ehemaligen Sowjetunion. Er war schon im Waisenhaus zum Hass geprügelt und zum Hass erzogen worden. Und als Offiziersanwärter wurde er dann Leiter eines Schlägertrupps. Eines Schlägertrupps, der die Spezialaufgabe hatte, christliche Versammlungen aufzulösen. Und so ist er mit seinen Leuten durch die Lande gezogen und hat die Christen gequält und sich daran geweidet. Und dann kam jener Tag, wo sie wieder einmal einen Einsatz machten, sich sammelten, vor der Tür eine kurze Pause und meine Leute warteten auf das Startzeichen, dann rief ich los. Und der Überfall begann, die Tür war unverschlossen. Offensichtlich hatten sie nicht mit unserem Kommen gerechnet und wir stürmten hinein. Wie der Informant gesagt hatte, waren 15 oder 16 Gläubige anwesend, dicht gedrängt. Wir hatten sie mitten im Gebet überrascht. Wladimir Selenow begann sofort damit, einem der Gläubigen eine Bibel aus der Hand zu reißen und sie zu zerfetzen. Eine der Frauen schrie, warum macht ihr das? Es war ein verwundeter, tiefer Schrei, aber er machte Wladimir nur wütend und er schlug ihr mit aller Kraft mitten ins Gesicht. Schreie zerrissen die Luft, als meine Leute an die Arbeit gingen. Durch einen Hebeldruck verkürze ich meinen Gummiknüppel auf die kleinste Größe, um in diesem vollen Raum wirksamer damit schlagen zu können. Stöcke und Fäuste sausten nur so durch die Luft und die Schreie der Gläubigen waren so laut, dass einem das Trommelfell hätte platzen können. Nahe einer Wand sah ich eine alte Frau. Die Angst stand ihm in ihrem Gesicht und ihre Lippen zitterten im Gebet. Ich konnte wegen des Lärms nicht hören, was sie sagte, aber dass sie betete, brachte mich noch mehr in Wut. Ich sprang auf sie zu, hob meinen Gestock, um ihr einen Schlag zu versetzen und plötzlich sah sie mich mit erhobenem Arm vor sich stehen, den Gummiknüppel auf sie niedersausen zu lassen. Aber sie betete laut heraus, mehr als aus Neugier hörte ich für einige Sekunden zu, was sie sagte. Und da hörte ich die Worte, oh Gott, vergib diesem jungen Mann. Zeig ihm den warmen Weg. Öffne seine Augen und hilf ihm. Vergib ihm, Gott. Ich begann, meine Fassung zu verlieren. Warum betet sie nicht um Hilfe für sich, sondern für mich? Sie ist dabei, von mir erledigt zu werden. Ich war wütend darüber, dass sie, ein Niemand, Sergei Kurdakow, den Führer der kommunistischen Jugendliga, für mich betete. In einem Anfall von Wut packte ich meinen Stock fester und hatte die Absicht, ihn auf ihrem Kopf niederzuschmettern. Ich wollte ihr einen solchen Schlag versetzen, der sie töten wollte. Ich holte aus, doch plötzlich passierte die merkwürdigste Sache. Jemand ergriff mein Handgelenk und riss es zurück. Ein Schreck durchfuhr mich, denn es war schmerzhaft. Keine Einbildung. Es war ein Druck um mein Handgelenk, der tatsächlich wehtat. Ich dachte, er im ersten Moment, es sei einer der Gläubigen, und wandte mich um, um ihm einen Schlag zu versetzen, doch es war niemand da. Ich schaute hinter mich. Niemand konnte meinen Arm festgehalten haben. Und doch hatte mich jemand gepackt. Ich fühlte noch den Schmerz. Ich stand wie unter Schock. Ich konnte es nicht fassen. Ich ließ meinen Knüppel fallen und rannte nach draußen. Seit ich 4 Jahre alt war, hatte ich, soweit ich mich erinnern konnte, nur ein einziges Mal geweint. Selbst bei den brutalsten Schlägen von Onkel Nietzsche, damals im Kinderheim, hatte ich nicht eine Träne vergossen. Aber jetzt, als ich vor diesem unfassbaren Ereignis weglief, weinte ich. Riesige Tränen liefen über meine Wangen. Ich fühlte mich verwirrt und verloren. Dinge ereigneten sich, die ich einfach nicht verstehen konnte. Und dann bekommt er Kontakt zu diesen Christen. Und er findet Jesus und seine Gemeinde. Gottes Liebe ist stärker. Die Finsternis vergeht. Und das wahre Licht scheint jetzt. Herr Jesus Christus, wir beten dich an für deine Macht. Du bist das Licht. Du bist der Herr. Und wir danken dir, dass du uns sammelst in deiner Gemeinde. Ach Herr, und dass du uns leitest durch dein neues Gebot. Und wir bekennen, Herr, wie viel wir dir oft noch schuldig bleiben. Ja, und es tut uns leid. Wir möchten so gerne dir treu wirklich nachfolgen und dienen. Und wir bitten dich, gebrauche doch auch uns als deine Gemeinde, dass wir dieser Welt des Hasses begegnen mit dem strahlenden Licht deiner Liebe, die rettet und vergibt. Herr, halt uns fest und bring uns sicher zum Ziel. Du lieber, guter Herr. Amen.